NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, begrüßt Sie Ulrike Bosse. Wir berichten in der kommenden halben Stunde unter anderem über verwirrungsstiftende Äußerungen des russischen Präsidenten zum künftigen Status der Ostukraine, über NATO-Pläne, in Osteuropa mehr Präsenz zu zeigen und den Beschluss des EU-Gipfels, weitere Sanktionen gegen Russland vorzubereiten. Wir berichten über die Beratungen der Bundesregierungen zu Waffenlieferungen für den Irak. Doch zuallererst geht unser Blick nach Sachsen. Dort wurde heute ein neuer Landtag gewählt. 39,2% für die CDU, für die Linken 18,9%, die SPD 12,6%, die AfD 10,0%, 5,8% für die Grünen, die NPD 5,0% und für die FDP 3,7%. Das ist der ganz schnelle Blick auf die ganz aktuelle Hochrechnung. Am letzten Tag ihrer Sommerferien waren die Sachsen heute aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen, und böse Stimmen hatten behauptet, Ministerpräsident Tillich habe den Wahltag so gelegt, um seiner Konkurrenz keine rechte Gelegenheit zum Wahlkampf zu geben. Allerdings, so eine Finte hätte Tillich vermutlich nicht nötig gehabt. Seine CDU regiert Sachsen seit 24 Jahren. Vor einer halben Stunde haben die Wahllokale geschlossen, und die größte Überraschung bei dieser Wahl ist sicherlich, dass die Alternative für Deutschland, die AfD, mit rund 10% in den Sächsischen Landtag einziehen wird. Die CDU kommt mit rund 39% der Wählerstimmen auf ein für ihre Verhältnisse in Sachsen schlechtes Ergebnis, aber sie bleibt deutlich stärkste Kraft. Für eine Alleinregierung reicht es allerdings bei Weitem nicht, und Mario Hille, unser Kollege in Sachsen, nun zur Frage, wen sich Tillich denn mit ins Boot holen wird.
Ja, 39% für die CDU, keine Überraschung. Die Union bleibt trotz leichten Verlusten stärkste Kraft im Land, muss sich allerdings zum dritten Mal in Folge wieder einen Koalitionspartner suchen. Die FDP kommt da allerdings nicht mehr in Frage. Mit 3,5% scheidet man als Regierungspartei nun wohl auch aus dem letzten Landesparlament aus. Beste Chancen hat da sicher jetzt die SPD, die bisher auf 12,5% kommt und von allen Volksparteien am meisten zulegen konnte, im Vergleich zur letzten Wahl immerhin um gut 2 Prozentpunkte. Die Linkspartei bleibt mit derzeit 19% weiter zweitstärkste Kraft, aber auch sie muss leichte Verluste im Vergleich zum Jahr 2009 hinnehmen.
Und damit stellt sich die Frage nach den Gewinnern und Verlierern dieser Wahl.
Eindeutiger Gewinner, die AfD, die Alternative für Deutschland, die schafft es aus dem Stand heraus auf 10% und würde zum ersten Mal in ein Landesparlament einziehen. Damit kann die AfD sogar die Grünen hinter sich lassen, die kommen auf gerade mal 6%. Auch bei der SPD, die draufgesattelt hat, herrscht Champagnerstimmung. Und nicht zu vergessen, das, was alle demokratischen Parteien verhindern wollten, die NPD eigentlich Anfang des Jahres in Sachsen in Umfragen mit gerade mal 1% schon tot gesagt, wäre jetzt mit 5% weiter im Rennen. Naja, und wie schon vorhin gesagt, herbe Verluste für die FDP, die Liberalen mit 3,5% raus aus dem Landtag, der größte Absturz von der Regierungsbank in die Bedeutungslosigkeit.
Und welche Rolle spielte nun der Wahltag am Ende der Ferien?
Es gab ja im Vorfeld viel Kritik von der Opposition, die Wahl am letzten Ferienwochenende in Sachsen durchzuführen. Taktik vermuteten SPD, Linke und Grüne hinter dem Termin. Die regierende CDU hätte bewusst auf eine niedrige Wahlbeteiligung gesetzt und sei der öffentlichen Debatte aus dem Weg gegangen. Fakt ist, die Wahlbeteiligung war wirklich niedriger als vor 5 Jahren. Nur 48,5% historischer Tiefstand. Aber man muss auch sagen, von Wechselstimmung war im Freistaat während des Mauernwahlkampfs nicht viel zu spüren. Die Mehrheit der Sachsen setzt weiter auf die CDU. Jetzt bleibt nur abzuwarten, wem sich die Union als Juniorpartner sucht.
Soweit Mario Hille aus Sachsen. Und nun bin ich verbunden mit meinem Kollegen Dietmar Riemer im Hauptstadtstudio in Berlin. Herr Riemer, Stanislaw Tillich hat nach diesem Wahlergebnis rechnerisch unterschiedliche Möglichkeiten, Koalitionen zu bilden. Was wäre denn aus Sicht der Bundeskanzlerin die Wunschkoalition in Sachsen?
Die Wunschkoalition wäre vielleicht sogar eine Schwarz-Grüne, wenn die NPD nicht in den Landtag kommt. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man das in Sachsen auch mal probiert, nachdem das in Hessen ganz gut läuft. Aber ansonsten zur Herstellung und Wahrung des Betriebsfriedens in Berlin ist man auch an einer großen Koalition interessiert. Und daran ist auch der SPD-Vorsitzende Gabriel interessiert, wie er gerade hat durchblicken lassen.
Ich glaube, dass die Regierungsbildung dort jetzt davon abhängt, wie sich Herr Tillich positioniert. Er hat bisher nicht gesagt, ob er mit der AfD koaliert oder nicht. Es gibt mindestens potenziell immer noch die Möglichkeit für Schwarz-Grün. Es hängt leider davon ab, ob die NPD reinkommt. Eigentlich muss man hoffen, dass die NPD nicht reinkommt und dann auch Schwarz-Grün möglich ist. Das ist zwar dann für uns bedauerlich, aber besser wäre es, die NPD wäre nicht im Parlament. Und aus meiner Sicht muss Herr Tillich sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er mit dieser Taktik, auf den letzten Ferientag zu gehen, möglicherweise eine rechtsradikale Partei und eine rechtspopulistische Partei mit einem Riesenergebnis in den Landtag bekommen hat. Diese Dummheit sollte sich nicht wiederholen.
Also da klingt schon durch. Gabriel sieht sich schon als Koalitionspartner mit seiner sächsischen SPD, mit der CDU zusammen.
Die SPD hat ja etwas gewonnen, aber sie behält in Sachsen den Status einer kleinen Partei. Zahlt sich die Arbeit der SPD in der Regierungskoalition in Berlin dann in Landtagswahlen doch immer nicht aus?
Ja, im Moment sieht es so aus, wobei man natürlich sagen muss, dass wir in den letzten Monaten ja eigentlich keine richtige innenpolitische Themenstellung hatten. Es dreht sich im Grunde genommen ja alles um die Krisenherde dieser Welt. Und es ist ja auch nicht so, dass SPD und Union sich öffentlich streiten. Also da ist auch wenig Konfliktpotenzial. Sachsen ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, um sich daran zu orientieren, was so eine Frage angeht, weil eben Sachsen für die SPD in der Tat ein ganz schwieriges Pflaster ist, so ähnlich fast wie Baden-Württemberg.
Ministerpräsident Tillich hatte vor der Wahl eine Koalition mit der AfD nicht ausgeschlossen. Die Bundes-CDU hat deutlich gemacht, dass sie das auf keinen Fall will. Was bedeutet deren Wahlerfolg nun aus Bundessicht?
Deren Wahlerfolg aus Bundessicht bedeutet, dass man damit rechnen muss, dass sich die AfD etabliert. Wir haben ja in 14 Tagen nochmal zwei Landtagswahlen, Brandenburg und Thüringen. Und mit einem solchen Wahlergebnis im Rücken kann es gut sein, dass ähnliche Ergebnisse dort erzielt werden. Und dann wird man die AfD nicht mehr übersehen können. Aber das wird nicht dazu führen, dass die Union das eine oder andere versteckte Angebot machen wird. Da hat die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Merkel eine ganz klare Haltung mit der AfD nicht. Also wenn die in die Landtage kommen, dann sind sie drin. Aber das heißt ja nicht, dass sie deshalb in eine Koalitionsregierung mit der Union einsteigen müssen. Dann werden große Koalitionen viel wahrscheinlicher.
Ganz kurze Frage noch. Die bisherige Regierungspartei in Sachsen, FDP, ist rausgeflogen, krachend. Erwartet man in Berlin, dass die sich jemals noch mal erholen?
Da traut sich im Augenblick noch niemand eine wirkliche Prognose. Man geht auch nicht davon aus, dass es jetzt in Thüringen und Brandenburg klappt. 2016, das ist das Jahr der Wahrheit. Dann finden in vielen westdeutschen Ländern Wahlen statt, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Und wenn 2016 die FDP es nicht schafft, sich in diesen Länderparlamenten wieder zu etablieren, dann wird das 2017 wohl nichts mehr.
Das war Dietmar Riemer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Putin fordert Gespräche über die Staatlichkeit der Ostukraine. Diese Schlagzeile, die aus einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur ITATAS abgeleitet war, alarmierte heute Mittag die Außenpolitiker des Westens, bevor Putins Sprecher sie dann relativierte. Sein Präsident habe damit nicht einen unabhängigen Staat in der Ostukraine gefordert. Was von dem Hin und Her zu halten ist und wie sich die Lage in der Ukraine heute darstellt, berichtet Hendrik Jacek.
Der ukrainische Generalstab ist sichtlich bemüht, Stärke zu demonstrieren. Trotz der verfahrenen Lage, vor allem im Südosten des Landes, so die Versicherung des Militärsprechers Andrei Lysenko, habe man die Situation weitestgehend im Griff, vor allem was die Bedrohung der Hafenstadt Mariupol anbelangt. Vor Ort gibt es Truppen und schwere Militärtechnik. Die Einheiten können damit den Terroristen und den russischen Truppen einen würdigen Widerstand leisten. Die Gegenseite gibt sich dennoch zuversichtlich. Vor allem im Südosten des Landes, behaupten die Freischärler, würden sie etliche Bereiche entlang der ukrainisch-russischen Grenze weitestgehend kontrollieren. Inwieweit dies den Tatsachen entspricht, lässt sich objektiv kaum nachprüfen. Genauso wenig wie die Ankündigung der Separatisten, dass die Bewohner der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer jederzeit einen Angriff befürchten müssten. Ein Eroberungsversuch, den tausende Ukrainer in der knapp eine halbe Million Einwohner zählenden Metropole, so der Militärsprecher Lysenko, mit allen Kräften zu verhindern versuchten. Gestern Abend haben die Einwohner von Mariupol eine Menschenkette am Checkpoint der Zufahrtsstraße Richtung Novoassowsk gebildet. Damit protestieren die Menschen gegen die Aggression Russlands. Währenddessen versuchte es Wladimir Putin, wie so oft schon zuvor, mal wieder mit seiner ganz eigenen Charmoffensive zu belegen, wie sehr er an einer Lösung des Konfliktes interessiert sei. Um dies zu erreichen, fordert der russische Präsident Verhandlungen über die politische Neuorganisation der Gesellschaft im Osten des Landes, und zwar sofort. Abgesehen davon müsste man bedenken, wird Putin von heimischen Nachrichtenagenturen zitiert, dass Russland nicht tatenlos zuschauen könne, wenn in der Ukraine auf Menschen geschossen werde. Äußerungen, die man in Kiew ganz und gar nicht als Deeskalationsversuch betrachtet. Vermutet wird dahinter vielmehr die Vorbereitung einer Rechtfertigung für einen eventuellen breit angelegten Einmarsch russischer Truppen. Einheiten, die unter dem Deckmantel einer Friedensmission im Osten des Landes stationiert würden, so die Befürchtung. Ein Beleg dafür, so heißt es, seien die von Separatisten im Südosten des Landes verteilten Flugblätter. Die Bevölkerung in der von den Freischärlern kontrollierten Region, behaupten ukrainische Sicherheitsdienste, werde in den Flugblättern darauf hingewiesen, wie sie sich russischen Soldaten gegenüber verhalten müsste, sollten diese in friedlicher Mission auf dem Gebiet der Ukraine auftauchen. In den Flugblättern wird erklärt, dass die Einwohner russische Truppen bei ihren Aktivitäten nicht stören sollten. Die Soldaten würden der Genfer Konvention entsprechend handeln, um die Einwohner vor Terroristen der gesetzwidrigen ukrainischen Armee zu schützen. Eine Agitation, so der ukrainische Militärsprecher, die an faschistische Methoden erinnere. Russische Propaganda eben, der niemand Glauben schenken sollte.
Angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Ukraine-Krise will die NATO mehr Präsenz in Osteuropa zeigen. Entsprechende Pläne, die auf dem NATO-Gipfel nächste Woche beraten werden, sind offenbar vorbereitet. Russland, mit dem man sich in den letzten Jahren im NATO-Russland-Rat mal mehr, mal weniger gut getroffen und zusammengearbeitet hat, wird offenbar wieder als Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit eingestuft. Beim EU-Gipfel in Brüssel gestern wurde das von wenigen Staats- und Regierungschefs so scharf formuliert. Dass die Europäer das Vorgehen Russlands in der Ukraine aber nicht unbeantwortet lassen dürfen, darüber war man sich einig. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
In enger Abstimmung mit den Amerikanern sollen die schon bestehenden Sanktionen gegen Russland weiter verschärft werden. Bundeskanzlerin Merkel nannte nach dem Sondergipfel in Brüssel noch keine Einzelheiten. Russland müsse aber im Finanz- und Energiebereich mit weiteren Einschränkungen rechnen.
Wenn sich an dem augenblicklichen Zustand nichts ändert, dann werden solche Sanktionen ins Auge gefasst.
Unternehmen, Organisationen und Investoren, die in der Ostukraine russischen Interessen dienen, sollen auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Auch EU-Unternehmen dürften dann in den von russischen Kräften beeinflussten Regionen, vor allem im Donbass, keine Geschäftsbeziehungen mehr unterhalten. Dieses Verbot gilt bis jetzt nur für die von Russland annektierte Krim. In den nächsten Tagen sollen diese Pläne präzisiert werden. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, sagte den Staats- und Regierungschefs seine Unterstützung zu. Entscheidend sei jetzt,
dass die Europäische Union alles tut, um die territoriale Integrität der Ukraine zu gewährleisten. Dazu gehört sicher die Vertiefung und Verschärfung von Sanktionen, und zwar derart, dass Russland durch diese Sanktionen auch getroffen wird.
Der scheidende Ratspräsident Herman Van Rompuy betonte die Einigkeit der Staats- und Regierungschefs in diesem Punkt. Was ich an diesem Abend gesehen habe, ist die Entschlossenheit, jeden nur möglichen Druck auszuüben, damit Russland an den Verhandlungstisch zurückkehrt und eine politische Lösung gefunden wird. Tatsächlich bemühten sich die Staats- und Regierungschefs nach dem Gipfel um Einstimmigkeit. Frankreichs Präsident François Hollande sprach von einer Eskalation. Es müsse jetzt eine angemessene europäische Antwort geben.
Il y a une escalade et qu'il doit y avoir une réponse européenne appropriée.
Großbritanniens Premier David Cameron sprach von radikal veränderten Beziehungen zu Russland.
The relationship between Europe and Russia will be radically different in the future. They cannot go on in this way.
Auch Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann, Sanktionen grundsätzlich eher abgeneigt, erklärte nach dem Gipfel:
Wir stellen die friedliche Lösung und den Dialog in den Vordergrund. Und zum Dialog braucht es aber bekanntlich auch einen zweiten.
Die verschärften Töne aus Moskau könnten jene EU-Mitglieder auf den Plan bringen, die für direkte Waffenhilfe an die Ukraine plädieren. Bundeskanzlerin Merkel lehnt diese Militärhilfe ab.
Eine militärische Lösung des Konfliktes wird es nicht geben.
Trotzdem nimmt der Konflikt immer stärker militärische Züge auch jenseits der umkämpften Ostukraine an. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet, die NATO plane 5 neue Stützpunkte in Osteuropa. Außerdem soll eine schnelle Eingreiftruppe mit etwa 4000 Soldaten aufgebaut werden. Russland sei eine Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit, heißt es in einem bereits fertigen Entwurf. Klar ist, der Ukraine-Konflikt spitzt sich zu und er könnte auf Europa übergreifen. Große Herausforderungen für die künftige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, aber auch für den künftigen Ratspräsidenten, den derzeitigen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Von ihm hängt es ab, ob die EU ihre einheitliche Strategie gegen Russland durchhalten kann.
Die Reaktionen des Westens auf das Vorgehen Putins sind auch das Thema unseres Kommentars. Aus Brüssel kommentiert Ralf Siener.
Putin kann sich die Hände reiben. Europa sieht tagelang tatenlos zu, wie russische Panzer, Artillerie und Truppen in die Ostukraine einmarschieren. Und dann schaffen es die 28 Staats- und Regierungschefs auf ihrem Sondergipfel in Brüssel noch nicht einmal, umgehend die Strafmaßnahmen gegen Moskau zu verschärfen und damit indirekt den Druck der Oligarchen auf Putin. Obwohl die EU-Kommission die Pläne für eine solche Sanktionsverschärfung bereits in der Schublade hat. Stattdessen wollen Europas Staatenlenker jetzt erst einmal eine Woche lang über diese Kommissionsvorschläge diskutieren, während Kriegstreiber Putin bereits vollmundig Gespräche über den politischen Status der Ostukraine fordert, die er sich als Landbrücke zur annektierten Krim als nächstes einverleiben möchte. Europas Staats- und Regierungschefs betrieben auf ihrem Brüsseler Sondergipfel Autosuggestion. Sie redeten sich ein, es sei erst 11:55, noch gäbe es die Chance einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Konfliktes. Doch das ist europäischer Selbstbetrug. Die Zeiten, da Wladimir Putin für Verhandlungslösungen offen war, sind längst Geschichte. Der russische Präsident schafft mit Hilfe seiner Söldner und seiner regulären Soldaten Fakten und zerstört systematisch einen Staat namens Ukraine, der sich für die europäischen Werte und für ein Assoziierungsabkommen mit der EU entschieden hat. Weder Angela Merkel noch einer ihrer 27 europäischen Kollegen hatte bei diesem Sondergipfel den Mut, wenigstens die Fakten klar beim Namen zu nennen und offen von einem russischen Krieg gegen die Ukraine zu sprechen. Stattdessen betonten die europäischen Regierungschefs auf ihren nationalen Pressekonferenzen und hinter den Brüsseler Kulissen, was auf keinen Fall geht. Die Slowakei, Tschechien, Ungarn und Zypern wollen um keinen Preis die Strafmaßnahmen gegen Moskau verschärfen. Deutschland will auf keinen Fall die ukrainische Armee aufrüsten. Und so hat das Brüsseler Treffen Moskau wieder einmal vor Augen geführt, dass der Westen sich im Ernstfall mit Putins Macht des Faktischen arrangiert. Ob Georgien, Moldawien oder die Ukraine, Moskau kann hemmungslos zerstückeln, amputieren und annektieren. Und der Westen schaut tatenlos zu. Der ukrainische Präsident Poroschenko brachte es in Brüssel auf den Punkt. Heute geht es um das Schicksal der Ukraine, morgen um das Schicksal Europas. Eine der größten russischen Militärübungen im vergangenen Jahr spielte das Szenario eines begrenzten Nuklearschlages auf eine europäische Stadt durch, und zwar auf Warschau. Niemand weiß, wie weit Putin sein sogenanntes Neurussland noch ausdehnen will und wie weit er in seinem Machtwahn geht, um die EU und die NATO als gleichermaßen bedeutungslos vorzuführen. Nachdem der EU-Sondergipfel die Chance vertan hat, ein klares Sanktionssignal Richtung Moskau zu senden, steht der NATO-Gipfel in der kommenden Woche in Wales unter doppelt starken Erfolgszwang. NATO-Stützpunkte und Sondereinsatztruppen auf dem Gebiet des ehemaligen Ostblocks sind derzeit die einzige Sprache, die Putin versteht.
Ein Kommentar von Ralf Siener. Der UN-Menschenrechtsrat wird morgen zu einer Sondersitzung zur Lage im Irak und den Verbrechen der Terrormiliz Islamischer Staat zusammenkommen. Aus Sicht der Vereinten Nationen muss dringend etwas dagegen unternommen werden. In Berlin entscheidet heute Abend die Bundesregierung darüber, in welcher Form die Kurden im Nordirak in ihrem Kampf gegen die Terrormiliz IS mit Waffenlieferungen unterstützt werden. Aus Berlin, Christoph Brössel.
Den Waffenlieferungen in den Irak zuzustimmen, nannte Vizekanzler Sigmar Gabriel eine der schwierigsten Entscheidungen, die er in seinem Leben habe treffen müssen. Die anderen zuständigen Minister und Bundeskanzlerin Merkel tun sich offensichtlich leichter bei ihrer Zustimmung. Der Kreis der Entscheider ist klein. Ihm gehören neben der Kanzlerin der Außen-, die Verteidigungs- und der Wirtschaftsminister an, der Minister für Entwicklung und Bundesfinanzminister Schäuble. Außerdem sollen die Parteichefs der drei Regierungsparteien den Plänen zustimmen. Gegen 20 Uhr wollen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Frank-Walter Steinmeier dann vor die Presse treten und mitteilen, welche Waffen in den Irak geliefert werden. Steinmeier sagte vor dem Treffen, wegen des Vormarsches der Terrormiliz Islamischer Staat seien jetzt außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich. Deshalb sei Deutschland zur Ausrüstung der kurdischen Streitkräfte bereit. Mit Blick auf die IS fügte er hinzu, das sei die Rückkehr der Barbarei in die Welt. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sagte der Bild am Sonntag, Vorrang hätten weiterhin die Diplomatie und der wirtschaftliche Aufbau von Ländern. Militärische Mittel seien nur das äußerste Notmittel. Es gebe keinen Automatismus, künftig irgendwohin Waffen zu liefern. Dass parteiübergreifend und offener diskutiert werde, sei keine Militarisierung der deutschen Politik. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hatte von der Leyen vorgeworfen, Waffenlieferungen in Krisengebiete hoffähig zu machen. Der linken Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi nannte die Pläne der Bundesregierung in einem Gastbeitrag für die Rheinzeitung verfehlt und völkerrechtswidrig. Er forderte die Bundesregierung auf, sich beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen lieber für ein Mandat zur Errichtung einer Schutzzone für die Flüchtlinge im Nordirak einzusetzen. Mit der Waffenlieferung werde die Bundesregierung zur Kriegspartei. Morgen wird Bundeskanzlerin Merkel in einer Erklärung ihre Position zu dem Thema darlegen. Der Bundestag wird auch abstimmen. Das Ergebnis ist jedoch nicht bindend.
Auch in Deutschland verfängt die Propaganda der Islamisten. Der Verfassungsschutz hat Kenntnis von mehr als 400 Dschihadisten aus Deutschland, die in Irak und Syrien im Einsatz sind. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Maaßen warnte, dass sie bei ihrer Rückkehr auch eine Gefahr für Deutschland darstellen könnten. Maaßen sagte im Deutschlandfunk:
Es gibt einige Leute, die sagen dezidiert, die sind jetzt in ihrem dschihadistischen Paradies und wollen nicht zurückkommen. Die posten auch im Internet, was sie in Syrien machen, dass sie Menschen töten und sind stolz darauf. Aber es gibt auch andere, die dann schon nach einiger Zeit zurückkommen und auch im Internet posten, der Dschihad findet nicht nur in Syrien statt, sondern auch in Europa. Und das ist natürlich gefährlich, wenn zu terroristischen Aktivitäten dann auch hier aufgerufen wird.
Soweit Verfassungsschutzpräsident Maaßen. Eine zumindest leicht positive Nachricht gibt es heute von den Golanhöhen. Die philippinischen UN-Blauhelmsoldaten, die dort in ihrem Lager von Extremisten umzingelt worden waren, sie sind frei, Björn Blaschke berichtet.
Der Sprecher der philippinischen Streitkräfte wirkte erleichtert, als er in den frühen Morgenstunden bekannt gab, dass mehr als 70 Blauhelme seines Landes in Sicherheit sind. Deren Mandat ist es, auf den Golanhöhen einen seit 30 Jahren geltenden Waffenstillstand zwischen Syrien und Israel mit zu überwachen. Vergangene Woche wurden sie jedoch plötzlich in den syrischen Bürgerkrieg verwickelt. Untergrundkämpfer, dabei auch welche des Al-Qaida-Ablegers Nusra Front, rückten an die Demarkationslinie zu dem Gebiet vor, das Israel besetzt hält. Tagelang belagerten sie zwei Blauhelmlager mit philippinischen Soldaten. Immer wieder kam es zu Gefechten. Ein Lager wurde nun gestern Nachmittag von irischen UN-Soldaten freigekämpft. Die Philippiner im zweiten Lager konnten vergangene Nacht im Schutz der Dunkelheit fliehen. Ungewiss ist allerdings nach wie vor das Schicksal jener 44 UN-Soldaten von den Fidschi-Inseln. Sie wurden vergangene Woche auf den Golanhöhen von der Nusra-Front verschleppt.
Und damit noch eine Meldung aus dem Inland, die uns interessieren könnte. Wir alle kennen die Schufa. Die Schufa sagt, ob wir kreditwürdig sind. Bevor der Vermieter unseren Mietvertrag unterschreibt oder die Bank uns einen Kredit gewährt, lassen Sie sich bestätigen, dass wir mit der Schufa-Anfrage einverstanden sind. Dass sich Krankenkassen an die Schufa wenden, um die Bonität ihrer säumigen Mitglieder zu erfahren, ist eher ungewöhnlich. Die Datenschützer sind sich nicht im Klaren darüber, ob das zulässig ist. Peter Hornung berichtet.
Im Visier der Krankenkasse sind freiwillig Versicherte, die ihre Beiträge hartnäckig nicht gezahlt haben, sowie Arbeitgeber. Die deutsche BKK hat sich nach Recherchen von NDR Info und des Nachrichtenmagazins Der Spiegel seit März 2011 in ca. 11.000 Fällen Auskünfte bei der Schufa geholt. Man wolle so feststellen, ob das Geld noch einzutreiben sei, so eine Sprecherin der Kasse. Aus Sicht von Datenschützern ist diese Zusammenarbeit zumindest fragwürdig, weil dafür möglicherweise sogenannte Sozialdaten weitergegeben werden müssen, die besonders geschützt sind. Das Amt der Bundesdatenschutzbeauftragten prüft den Fall derzeit. Die Schufa ist der Auffassung, die Datenübertragung sei gesetzlich zulässig und im Interesse der Gesellschaft. Für die Einhaltung des Sozialrechts jedoch sei die Kasse selbst zuständig.
Soweit Peter Hornung. Und damit wollen wir doch noch einmal schauen nach Sachsen und auf die Ergebnisse der Landtagswahl. Die CDU von Ministerpräsident Tillich hat Stimmen verloren, bleibt aber mit Abstand stärkste Partei. Überraschend stark ist die Alternative für Deutschland, die AfD, in den Sächsischen Landtag eingezogen. Andreas Sperling hat die neueste Hochrechnung.
Diese Hochrechnung der Meinungsforscher von Infratest DIMAP ist von 18.41 Uhr und bestätigt das, was wir bisher gehört haben. Die CDU ist und bleibt stärkste Kraft. Ein Minus von einem Prozentpunkt, jetzt bei 39,2%. Die Linke, zweitstärkste Kraft, hat 1,7 Prozentpunkte verloren, jetzt bei 18,9%. Die SPD hat zugelegt, sie verharrt aber auf sehr niedrigem Niveau, 12,6%, das ist ein Plus von 2,2. Shootingstar dieser Wahl ist die Alternative für Deutschland, die AfD, 10% aus dem Stand. Die Grünen bleiben im Landtag, haben aber leicht verloren, 5,8%. Die NPD muss um den Einzug in den Sächsischen Landtag zittern, 5,0%. Das kann noch ausschlagen, nach oben, aber auch nach unten. Verlierer dieser Wahl ist die FDP, wie auch schon erwartet. Sie hat 6,2 Prozentpunkte verloren und ist jetzt bei 3,8%.
Und was bedeutet das für eine mögliche Koalitionsbildung?
Das bedeutet, dass der Ministerpräsident Stanislaw Tillich jetzt die Wahl hat. Viele halten im Moment eine große Koalition für sehr wahrscheinlich, aber Tillich hatte ja auch im Vorfeld ein Bündnis mit der AfD nicht ausgeschlossen. Sollte er das allerdings tatsächlich wahrmachen, dann würde er Ärger mit der Bundespartei in Berlin bekommen. Und im Bereich des Möglichen ist auch noch ein schwarz-grünes Bündnis. Allerdings geht das rechnerisch nur, wenn die NPD es nicht in den Landtag schafft.
Soweit die Politik und damit kommen wir endlich zum Sport am Sonntag.
In der Fußball-Bundesliga haben die Schlussspiele der zweiten Runde heute bisher keinen Torjubel erlaubt. Das bedeutete einen Teilerfolg für Hannover 96, das im ersten Sonntagsspiel bei Mainz 05 zu einem 0:0 kam. 96-Torwart Ron-Robert Zieler sah eine allmähliche Verbesserung seines Teams gegenüber der Vorsaison.
Natürlich war das kein tolles Spiel, das müssen wir alle so akzeptieren. Aber wahrscheinlich letztes Jahr hätten wir so ein Spiel noch aus der Hand gegeben. Und heute, wie gesagt, haben wir den Punkt mitgenommen und damit können wir leben.
Torwart Ron-Robert Zieler von Hannover 96. Im zweiten Sonntagsspiel stehen sich seit 17.30 Uhr der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach gegenüber. In dieser Partie steht es aktuell 0:0. Keine Tore also bis jetzt. Tabellenführer bleibt Bayer Leverkusen mit 6 Punkten. Die starken Aufsteiger Paderborn und Köln dahinter auf Platz 2 und Platz 4. Vizemeister Borussia Dortmund dagegen hat anders für Aufsehen gesorgt, nämlich Shinji Kagawa zurückgeholt. Nach 2 Jahren bei Manchester United kehrt der Japaner zu den Schwarz-Gelben zurück. Der 25-Jährige soll dem Vernehmen nach 8 Millionen Ablöse kosten. In der zweiten Bundesliga gewann der VfL Bochum sein Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig mit 2:1. Der neue VfL-Stürmer Simon Terodde besiegte den Bundesliga-Absteiger im Eintrachtstadion mit 2 Treffern beinahe im Alleingang, sicherte dem VfL Platz 1 in der Tabelle und sich selbst die Spitze der Torjägerliste mit nunmehr 6 Treffern aus 4 Spielen.
Ja, ich spüre natürlich das Vertrauen von Trainer. Von Anfang an habe ich mich auf die Aufgabe hier gefreut. Bei Union Berlin saß ich zum Schluss nur noch auf der Bank. Und da geht man mit Optimismus natürlich zum neuen Arbeitgeber, zum VfL. Ja, dass es so schön klappt, freue ich mich natürlich sehr, dass ich mit den Toren dann auch der Mannschaft helfen kann.
Simon Terodde, Stürmer vom VfL Bochum. Golderfolg für Deutschland im Reiten bei den Weltmeisterschaften in Frankreich. Jetzt sicherten sich die Deutschen gleich 2-mal den Titel in der Vielseitigkeit. Jörg Tegelhütter berichtet.
Was für ein Triumph der deutschen Vielseitigkeitsreiter. WM-Gold für die Mannschaft.
Mannschaft, Gold für Sandra Auffahrt im Einzel und Silber für Michael Jung. Im abschließenden Springen vor rund 18.000 Zuschauern im Fußballstadion von Caen bewiesen die Deutschen, wie schon in der Dressur und im Gelände, Nervenstärke, siegten am Ende klar vor Briten und Niederländern. Neben Auffahrt und Jung blieben auch Dirk Schrade und Ingrid Klimke auf ihren Pferden ohne Fehler. Eine schier unglaubliche Leistung. Nach den Doppelsiegen bei Olympia und Europameisterschaften nun also der Triumph bei den Weltreiterspielen. Die Deutschen waren und bleiben das Maß aller Dinge in der Vielseitigkeit.
Jörg Teglöder berichtete aus Caen. Niederlage für den Deutschlandachter bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Amsterdam musste sich das Paradeboot des deutschen Verbandes mit Platz 2 in einem spannenden Finish nur knapp hinter Großbritannien geschlagen geben. Und ein Hammer beim ISTAF, die herausragende Leistung des internationalen Stadionsportfestes in Berlin, zeigte Anita Wlodarczyk aus Polen. Sie verbesserte den Hammerwurf-Weltrekord neu auf 79,58 Meter.
Das war der Sport mit Rolf-Rainer Gex und das war das Echo des Tages an diesem Wahlsonntag. Ich wünsche Ihnen einen noch schönen Abend. Ulrike Bosse verabschiedet sich am Mikrofon.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.